Heute ist der dritte Sonntag in der Passionszeit und wir beschäftigen uns mit dem spannenden Thema Nachfolge. Und Nachfolge ist was, was auf der einen Seite unglaublich befreiend, schön und ja, einfach faszinierend sein kann. Ich meine, es bedeutet, mit einem Gott unterwegs zu sein, dessen Name ist Ich bin für dich da. Es ist also jemand, der mit mir geht, der auf meiner Seite steht, der meine Gebete hört, der auch dann da ist, wenn ich nicht weiter weiß und der jeden Schritt meines Lebens mich nicht alleine gehen lässt, sondern verspricht, ich bin dabei, du bist mein Augapfel, hast du vorhin so schön gesagt. Es ist die eine Seite, mit Gott unterwegs zu sein. Gleichzeitig mutet aber Jesus denen Menschen, die ihm nachfolgen, auch einiges zu. Und das merken wir in manchen Texten im Neuen Testament. Jesus nachzufolgen, das ist durchaus mal eine Herausforderung und das kostet uns etwas. Und darum geht es im heutigen Bibeltext, im 9. Kapitel des Lukas-Evangeliums finden wir ihn. Und ich möchte ihn mal mit euch zusammen lesen, 57 bis 62. Da heißt es, als sie, also das ist, sind Jesus und seine Jünger, als Jesus und seine Jünger auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn, also er selbst, hat aber keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Der erwiderte, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus sagte zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte, ich will dir folgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Haus sind. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Puh, also wenn es so schwer mit der Nachfolge ist, dann sollten wir es vielleicht doch lieber lassen. Solche Gedanken können einem ja durchaus kommen, wenn man diese Begegnung liest und liest, was Jesus da erwartet und fordert. Dieser Text hat ja durchaus das Potenzial, einen so richtig zu entmutigen. Und deshalb möchte ich heute nicht nur auf diese Kosten schauen, die Nachfolge mit sich bringt, sondern ich möchte auch auf die Freiheit schauen, die Nachfolge eben erst ermöglicht. Weil das ist so ein Faden, der sich auch durch die Bibel und durch das Leben von zahlreichen Gläubigen und Menschen hindurchzieht. Es ist nicht nur so, dass Nachfolge schwer ist, was kostet, uns niederdrückt und klein hält, sondern im Gegenteil, dass dadurch auch eine Freiheit entsteht und was ausblüht, Nachfolge befreit. Es lohnt sich also, mit Jesus unterwegs zu sein, trotz den Kosten, die wir jetzt gleich anschauen. Denn er befreit uns von den Fesseln der Sünde, er befreit uns von Angst, die uns lähmt und die uns daran hindert, unser Potenzial zu entfalten. Jesus nachzufolgen bedeutet, eine Oberflächlichkeit und Sinnlosigkeit hinter sich zu lassen und in die Tiefe des Lebens zu schauen. Und von diesem Gott geprägt zu sein, der uns Frieden und Freude, ja, und Orientierung im Leben schenkt. Und das ist was, wo uns Nachfolge befreit. Und damit wir das nicht vergessen, habe ich mal ein bisschen provozierend die drei Kosten der Nachfolge, wie es auch oft in Bibeln überschrieben ist, der Ernst der Nachfolge, die Kosten der Nachfolge, überschrieben mit den drei Wegen der Freiheit, also wo es uns Freiheit auch bringt. Wir schauen jetzt nacheinander diese drei Begegnungen an. Bei der ersten Begegnung geht es um die Freiheit vom materiellem Besitz. Da kommt also ein Mann von sich aus selbst zu Jesus und man kann so ein bisschen auch die Begeisterung in seiner Stimme ahnen. Vielleicht schwingt so ein bisschen auch romantische Vorstellung von der Brotherhood zusammen mit dem Messias, mit Jesus durchs Land zu ziehen mit ihm mit, als er diese Worte spricht. Und er sagt mutig, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und jetzt könnte man ja sagen, super, da wird sich doch Jesus freuen. Endlich einer, der Klartext redet und der bereit ist, alles aufzugeben, um für Jesus unterwegs zu sein. Aber seine Antwort, die Jesus gibt, die ist ja überraschend ernüchternd. Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Auf unverständliche Weise macht Jesus, und das ist in allen diesen drei Begegnungen, die ja sehr kurz gehalten ist, richtig hyperbolisch, also überzeichnend klar und deutlich, dass eben jetzt hier Nachfolge nicht mit materiellem Komfort irgendwie verwechselt werden kann oder mit Sicherheit oder mit Reichtum. Darum geht es nicht in der Nachfolge. Jesus und seine Jünger, wenn ihr so die paar Verse vor diesem Abschnitt lest, die merken genau das. Da ziehen sie durch Samaria, sie wollen in einem Ort übernachten und die Leute schicken sie einfach weg. Und dann werden seine Jünger wütend, aber dann übernachten sie halt woanders. Jesus besänftigt sie. Und was eigentlich Jesus deutlich macht, ist, wenn du mit mir unterwegs bist, dann heißt das nicht, dass du in Sicherheit und in Überheblichkeit und auf Erfolg und mit gutem Besitz durchs Leben gehst, sondern da gibt es gewisse Unsicherheiten. Jesus selbst hatte oft keinen festen Wohnsitz, war abhängig von Gastfreundschaft, von anderen. Und seine Freiheit lag eben nicht darin, irdische Güter anzuhäufen, sondern den Willen seines Vaters zu tun, auf seiner Mission zu sein und Gottes Reich zu verkündigen. Diese erste Begegnung zeigt, dass materieller Besitz nicht das ist, was uns in Freiheit führt und auch kein komfortabler Lebensstil. Besitz im Gegenteil kann uns eher gefangen nehmen. Man will gucken, dass man ihn vermehrt oder man hat Angst, nicht genug zu bekommen. Und Jesus macht deutlich, hey, wenn du mit mir unterwegs bist, dann ist es nicht dein Ziel, in erster Linie reich zu werden und dadurch Sicherheit zu finden. Jesus lädt uns nämlich ein, nicht auf vergängliches Vertrauen zu setzen, sondern auf den ewigen Gott. Weil eben wir nicht nur das sind, was wir haben, sondern letztlich geht es darum, dass wir das Materielle ablegen und erkennen, dass unser wahrer Wert nicht in dem ist, was wir haben, sondern in dem sind oder den unser wahrer Wert in dem liegt, wer wir in Jesus Christus sind. Der Apostel Paulus, der hat das ja auch auf seinen ganzen Reisen vorgelebt und er fasst das mal ganz gut zusammen im 4. Kapitel im Philipperbrief. Da schreibt er in den Versen 12 und 13, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Diese Haltung, sich nicht abhängig zu machen von dem, was wir haben, sondern unsere Verbindung in dem zu haben, wer wir in Christus sind, das ermöglicht uns, dass wir auch geben und nehmen, dass wir loslassen können und empfangen können, je nach Situation und ohne, dass wir unser Herz zu sehr dranhängen. Das ist die erste Freiheit der Nachfolge. Die zweite Begegnung, die ist etwas anders, denn hier kommt nicht jemand von sich aus zu Jesus, sondern Jesus ruft jemanden in die Nachfolge. Zu einem anderen sagte er, folge mir nach. Dieses folge mir nach ist derselbe Ruf, mit dem er seine Jünger damals auch von den Fischern her oder so in die Nachfolge eben gerufen hat oder vom Zoll her in die Nachfolge. Aber der Mann, der bittet um Aufschub, weil er erwidert, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jetzt kann man sich vorstellen, ein Begräbnis von so einem nahen Verwandten wie den eigenen Eltern oder dem Vater, das ist was Wichtiges. Und das war es auch schon damals bei den Juden, selbstverständlicherweise. Also für jeden Juden war die Bestattung seiner Eltern die höchste Priorität. Es gibt im 1. Mose 50 ein Kapitel, da wird gesagt, sogar das Tora-Studium und andere Sachen, die sind nicht so wichtig, wie dass du die Beerdigung vollziehst. Also wenn jemand stirbt, dann leg alles zur Seite, das hat eine ganz hohe Priorität. Und darum überrascht diese Antwort, die Jesus sagt, umso mehr und wirkt auch ziemlich hart, wenn er sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh und verkünde das Reich Gottes. Ist Jesus einfach nur irgendwie herzlos? Will er die Bedeutung von Familie oder diesen Beerdigungstraditionen herabsetzen? Interessanterweise ist es so, dass als Jesus selber am Kreuz stirbt, haben wir diese Überlieferung, dass er da am Kreuz sterbend hängt und noch zu Johannes spricht und sagt, kümmere dich um meine Mutter, wenn ich mal nicht mehr da bin. Also es scheint Jesus nicht völlig egal zu sein, wie es den alten Eltern geht oder wenn Menschen sterben. Aber man könnte wirklich überlegen, dass Jesus ja, wenn er diese Worte spricht, relativ taktlos die einem vorkommen. Klar, wir kennen nur zwei Sätze, wir kennen nicht den Kontext, wir wissen nicht, wer da noch an Geschwistern war und wer noch diesen Vater hätte beerdigen können. Aber das ist der Tag, wo der Vater stirbt oder so die Zeit, da stirbt mein Vater und dann kommt Jesus und sagt, ja stopp mal, also wenn du mit mir unterwegs bist, dann geh jetzt mal und lass das allein. Das klingt ziemlich hart, lass die Toten ihre Toten begraben und geh du und verkünde das Reich Gottes. Ich glaube, hier wird bewusst ein Kontrast aufgemacht, so eine klare Schärfe zwischen der Beerdigung und zwischen dem Reich Gottes. Es geht also hier, würde ich sagen, um die Freiheit von menschlichen Verpflichtungen oder Bindungen. So habe ich das mal genannt, die Freiheit von menschlichen Verpflichtungen oder Bindungen. Jesus zieht also hier so einen ganz scharfen Kontrast, und wenn wir schauen, wie Jesus mit den Beerdigungsbräuchen seiner Zeit umgeht, dann merken wir, dass er sich so ein bisschen zurückhält, dass er nicht so richtig begeistert ist von den ganzen Klageweibern und dieser ganzen Zeremonie rund um die Hoffnungslosigkeit des Todes, sondern dass Jesus da durchaus eine etwas andere Perspektive einnimmt. Ich glaube, dass Jesus nicht an sich anklagt, dass jemand bestattet wird oder das problematisch findet, sondern eher die Frage, wie es getan wird. Ich glaube, wir könnten dieses, was Jesus sagt, auch so übersetzen, in den Worten: Ihr könnt nicht Gott dienen und euch gleichzeitig an die Hoffnungslosigkeit dieser Welt verlieren. Beides gleichzeitig geht nicht. Entweder du bist mit Jesus unterwegs und du glaubst, dass es diese Ewigkeit bei Gott gibt, und du setzt diese Hoffnung und dein Leben da rein, oder du verlierst dich in Hoffnungslosigkeit. Und darum geht es eben, dich nicht in Hoffnungslosigkeit zu verlieren. Und deshalb, glaube ich, spricht Jesus in dieser Schärfe, selbst am Tag der Beerdigung, um diesen Kontrast zwischen Tod, zwischen der bedrückenden Realität, zwischen den Dingen, die uns niederdrücken im Leben, deutlich zu machen, und mit dem, zwischen dem, was Gottes Reich eigentlich für uns bereithält. Zugleich ist es eine Herausforderung, weil Jesus damit sagt: Manche verwandtschaftlichen Pflichten, egal wie eng sie sein mögen, die sollen dich nicht davon aufhalten, mit mir unterwegs zu sein. Die sollen deine Nachfolge nicht irgendwie auflösen. Also mit dieser zweiten Begegnung sagt Jesus: Lass dich nicht hindern, Gottes Ruf zu folgen, und schau, was im Licht der Ewigkeit, im Licht von Gottes Reich wichtig ist, und tu das. Und damit noch zu dieser dritten Begegnung. Interessanterweise lesen wir denselben Text im Matthäus-Evangelium auch. Da fehlt aber diese dritte Begegnung. Also Lukas setzt jetzt noch einen drauf, stellt noch diese dritte Begegnung dazu, um nochmal über Nachfolge was Drittes anzuhängen. Und bei dieser Begegnung geht es um die Freiheit von der Vergangenheit und dem Blick zurück. Wieder ein anderer sagte, Vers 61, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Was dieser Mann sagt, ist eigentlich nur vernünftig. Wenn ich auf eine längere Reise gehe oder losziehe oder weggehe, ja, dann verabschiede ich mich doch von denen, die in meinem Haus sind. Und die frommen Juden werden vielleicht daran gedacht haben, na, da gab es doch mal diesen Propheten Elia. Und als der seinen Nachfolger Elisa gerufen hat, stand der auch vor der Situation, dass der jetzt mit Elia losgezogen ist. Und der Prophet Elia sagt: Du Elisa, geh zu deinen Eltern, verabschiede dich, und dann ziehen wir zusammen los. Jetzt ist es umso überraschender, dass Jesus schon diese kleine Geste scheinbar verwirft. Jesus sagt klar und unmissverständlich: Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Ich glaube auch hier, dass es wieder eine hyperbolische, also eine überklare Redeweise ist, um den Kontrast rauszustellen, um was es geht. Ich glaube nicht, dass Jesus ein Problem hat, dass jemand Tschüss sagt oder sich verabschiedet. Das wäre ja auch irgendwie absurd. Das ist ja vielleicht eine Umarmung, ein Satz, wie auch immer. Das ist ja nicht irgendwie eine wochenlange Tätigkeit, sich jetzt in seinem Hause zu verabschieden, wie dieser Mann sagt. Aber Jesus verwendet eben dieses kraftvolle Bild hier aus der Landwirtschaft, um klarzumachen: Beim Pflügen musst du immer nach vorne gucken. Das ist dieses Bild aus der Landwirtschaft. Wenn du nach hinten guckst, dann kannst du den Pflug nicht gerade steuern, du kannst das Feld nicht richtig bestellen. Du musst immer nach vorne gucken, auf dein Ziel hin nach vorne gehen und dann Schritt für Schritt, und dann kannst du das Feld so pflügen, wie es sich richtig gehört. Also diese dritte Begegnung, die macht das irgendwie deutlich: Schau nicht zurück. Schau nicht zu dem, was dich bindet, was in der Vergangenheit war, was dich in der Vergangenheit gehalten, geteilt, verletzt hat, sondern wenn du mit mir unterwegs sein willst, dann brauchst du eine klare Hingabe, eine ungeteilte Hingabe. Wer nur an der Vergangenheit festhält, an unerledigten Dingen, an alten Gewohnheiten, an Bedauern, was nicht war, an der Sehnsucht nach dem, was früher mal war, ja, der kann nicht nach vorne in die Nachfolge gehen. Und das sagt Jesus hier sehr klar. Wer sich an Jesus hängt, der wird immer auch irgendwie was zurücklassen, macht das hier deutlich. Es kann verschieden aussehen. Es gibt Menschen, die sich wirklich aus einem familiären Kontext oder aus einer Situation, Wohnumgebung lösen. Es kann sein, dass jemand seinen bisherigen Beruf kündigt, weil er den Ruf von Jesus bekommt und sagt: Ich ziehe jetzt los und ich weiß, es ist was anderes für mich dran. Es kann sein, dass gewisse Pläne oder Erfolgsaussichten fallen gelassen werden. Also ein Schritt mit Jesus kann auch oftmals ein Bruch oder bedeutet auch immer einen gewissen Bruch. Aber ein Bruch ist nicht ein Zerbruch und Jesus ist es eben wichtig, dann nicht bei dem Hinten, bei dem, was man zurücklässt, stehen zu bleiben, sondern nach vorne zu gucken. Wo geht es eigentlich hin? Und Paulus, das habe ich euch jetzt hier nicht auf der Folie, aber der hat das auch mal so schön gesagt, der Gemeinde in Philippi im 3. Kapitel des Philipperbriefs, da sagt er, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und ich finde, das ist auch die Einladung, sich nicht von den Fesseln der Vergangenheit gefangen nehmen zu lassen. Nicht von dem, was mal war, nicht von den Verletzungen, Enttäuschungen oder unerfüllten Sehnsüchten, nicht von dem, was damals nicht so gut gelaufen ist, wie es hätte sein sollen, sondern letztlich geht es doch darum, schau nach vorne, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und das, was vorne liegt, das ist klar, das ist Gottes Reich, das ist die Ewigkeit, das ist das, was uns motiviert, jetzt schon Gutes zu tun und darauf zu vertrauen, dass wir bei Gott eine großartige Zukunft haben. Wenn wir diese drei Begegnungen jetzt mal so anschauen und überlegen, was das für unseren Alltag bedeutet, dann ist das Erste, was mir aufgefallen ist, in dieser Kürze der Begegnungen, ein Satz der Person, eine Antwort von Jesus, erste Begegnung, zweite, dritte, da haben wir eigentlich keinen Kontext und wir haben auch keine Reaktion. Wir wissen von keiner einzigen Person, wie hat die jetzt reagiert? Sind die Leute bei ihm geblieben? Sind die Leute gegangen? Haben sie angefangen, ihm nachzufolgen oder nicht? Wissen wir gar nicht. Und ich glaube, das ist bewusst so erzählt, damit wir eingeladen sind, auch ohne von der Beeinflussung oder Entscheidung der anderen beeinflusst zu sein, selbst zu überlegen, was ist denn jetzt bei uns dran? Und mich stellten diese drei Begegnungen, die stellen mir einige Fragen, nämlich woran hängt mein Herz wirklich? Und was hindert mich daran, Jesus uneingeschränkt nachzufolgen und diese Freiheit zu erfahren, die er mir schenken will? Wo lasse ich mich denn vielleicht gefangen nehmen durch das Streben nach materiellem Besitz oder nach immer mehr? Wo gibt es Verpflichtungen oder Erwartungen, die mich so sehr in Anspruch nehmen, dass ich nicht Gottes Reich sehe und Gottes leise Stimme höre? Und wo blicke ich vielleicht zurück auf die Vergangenheit, auf verpasste Gelegenheiten, auf Verletzungen, die mich daran hindern, auf das zu schauen und auf die Zukunft zu schauen, die Gott für mich bereithält? Wenn Jesus ruft, folge mir nach, dann ist es ja kein Befehl, sondern es ist eine Einladung. Er fordert uns heraus, Prioritäten zu ordnen, belastende Bindungen loszulassen und den Blick nach vorne auf ihn zu richten. Es ist ein Blick oder ein Ruf, der vielleicht unbequem auch erscheint, weil er etwas kostet und zugleich ist es ein Ruf in die Freiheit, in ein Leben in Fülle, in Freude und in Gemeinschaft mit unserem großartigen Gott. Die Bibel erzählt an verschiedenen Stellen von Menschen, die diesen Ruf gewagt haben. Wir denken vielleicht an Jeremia, der bis zum Äußersten auch gefördert war in seinem Dienst, der von Menschen verspottet wird um Gottes Willen. Wir denken auch an Leute wie Elia, die an einer Stelle des Lebens bis zum Tode erschöpft sind. Oder wir denken an Jesus selber, der bis ans Kreuz gegangen ist in seiner Nachfolge, weil er den Willen Gottes getan hat. Aber trotz aller Not, die diese Leute erlebt haben, und ich glaube, trotz aller Not, ob ich jetzt Jesus nachfolge oder nicht, Not wird es im Leben geben. Aber was diese Leute, von denen wir in der Bibel lesen, Jeremia, Jesus, Elia und andere, diese Menschen haben in besonderer Weise Gottes Nähe und Gottes Schutz und seine Liebe einfach erfahren. Haben gemerkt, dass er mit mir, mit ihnen durch das Leben geht. Und das ist auch das, was mir Mut gibt, trotz den Herausforderungen, die ich da sehe oder trotz diesen Freiheiten, die da sind. Ich lade euch ein, diesen befreienden Ruf in die Nachfolge Jesu zu antworten, ihm mitzugehen. Das macht ihr natürlich mit eurem Leben. Aber ein Stück weit lade ich euch auch ein, im Abendmahl dessen zu denken, was wir da eigentlich machen. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann folgen wir diesem Jesus nach, indem wir sein Blut symbolisch und eben sein Leib essen und trinken und uns eigentlich eins machen mit ihm und auch sagen, ja, ich folge dir nach. Und danach werden wir auch ein sehr schönes Gebet der Franziskaner sprechen, das ist auch eine kleine Antwort, eine Möglichkeit zu antworten auf diesen Ruf. Jesus nachfolgen bedeutet in einem Satz sich frei machen von Bindung an Besitz, von Menschen oder Pflichten und von der Vergangenheit. Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen, nicht halbherzig, sondern mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Amen. Ich habe euch noch 3, 4 Fragen mitgebracht während dem Instrumentalstück. Könnt ihr gerne noch drüber nachdenken und beten. Ja, wir feiern heute gemeinsam das Abendmahl und ihr seid eingeladen. Wir machen das wieder so in etwa 3 Runden hier vorne. Und immer wenn wir das Abendmahl feiern, dann denken wir vor allem an diese 3 Dinge. Einmal an die Vergangenheit, was hat Jesus eigentlich für uns da getan, als er diesen Weg zum Kreuz gegangen ist, um uns von Schuld, von Scham, von Angst zu befreien und zu erlösen. Wir denken dran, wenn wir das Abendmahl jetzt hier feiern, dass wir als eine Familie, als Geschwister dieses Mal feiern, als die, die zu Jesus gehören, die ihm nachfolgen. Und wir denken an die Zukunft, dass das, was wir feiern, diese Gemeinschaft, dass die sogar den Tod überdauern wird und dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Weil wir diese Glaubens- oder weil wir zusammengehören als Glaubensfamilie, lade ich euch gern ein. Wenn wir gleich in der Reihe stehen, wenn ihr das Brot weitergebt, könnt ihr gerne auch sagen, Christi Leib für dich gebrochen oder Jesus ist für dich gestorben, weil er dich liebt, um dieser Gemeinschaft Ausdruck zu verleihen. Jesus lädt uns ein und er sagt, kommt, es ist alles bereit. Ich gebe euch noch einen kurzen Moment der Stille, wo ihr beten könnt und ich spreche noch ein Gebet und dann beginnen wir. Jesus Christus, du bist den Weg bis ans Kreuz gegangen, um den Weg zum Vater frei zu machen. Du hast uns befreit, uns Freiheit geschenkt. Und wenn wir dir nachfolgen, dann ist es auch ein Weg, wo wir diese Freiheit erleben und auf dem Weg der Freiheit sein können. Wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist bis zum Ende und dass du erlebt hast in allen Herausforderungen, dass dein Vater bei dir war und dass Gott zu dir steht. Und Vater, das bitte ich dich auch für uns in schwierigen Momenten, in Zeiten der Unsicherheit, wo wir vielleicht auch ausrufen, mein Gott, warum hast du dich verlassen? Dass wir doch im Nachhinein merken und sehen, du schenkst die Auferstehung, du schenkst neues Leben, du schenkst neue Perspektive, du schenkst neue Freiheit. Vater, danke, dass wir gemeinsam dieses Mal feiern dürfen und dass du uns dazu einlädst, dass der Tisch bereit ist. Amen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot und er dankte Gott dafür und er brach es in Stücke und er sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben, geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie dann auch gegessen hatten, Dann nahm Jesus auch diesen Kelch, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Ja, ich würde sagen, wir teilen das so ein bisschen ein. Vielleicht erst so der linke Flügel, dann so ein bisschen die Mitte und dann so die rechte Seite. Ihr als Musiker könnt ja auch gleich am Anfang mitmachen, dann seid ihr genau dabei. Würdest du mir helfen und in der zweiten Runde ein bisschen verteilen, also für die durch die Reihen? Derjenige, der nicht aufstehen kann, in der zweiten Runde wird der Maris dann zu euch kommen. Christi Leib für dich gebrochen.